Insel Sylt steht vor einer wegweisenden Bürgermeisterwahl. 6 Kandidaten kämpfen um das Amt. Am Sonntag wird gewählt. Mehr dazu gibt's gleich im Schwerpunkt. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Freitag, den 14. März. Ich bin Kirsten Stünkel und ich habe euch diese Themen mitgebracht. Versuchter Mord im Sinfonieorchester, Flensburger Geiger erneut vor Gericht und Prozessbeginn in Itzehoe. Man soll 2-Jährigen in Wedel verbrüht haben. Außerdem eine Dating-App aus Eutin, aber in Oldschool. Jetzt schauen wir auf unseren Schwerpunkt.
Heute im Fokus.
Vor 4 Jahren wurde der parteilose Nicolas Heckel zum 2. Mal nach 2015 zum Bürgermeister von Sylt gewählt. Corona hatte Sylt einen touristischen Schub gegeben, die Immobilienpreise stiegen fast ins Unermessliche, Makler jubelten und Insulaner warnten vor Overtourism. Dann folgten Jahre des Stillstands. Die Insel hatte länger als 3 Jahre keinen vom Kreis Nordfriesland genehmigten Haushalt, Geld durfte nur für das Nötigste ausgegeben werden und der daraus folgende Investitionsstau setzt der Insel bis heute nachhaltig zu. Der Hauptwunsch der Inselverantwortlichen aus Politik und Wirtschaft sowie Interessenverbänden und Initiativen besteht darin, dass die Inselverwaltung, der neue Verwaltungschef sowie die 5 Inselgemeinden an einem Strang ziehen. Denn neben den gesellschaftspolitischen und wirtschaftlichen Alltagsaufgaben brennt allein ein Dauerthema unter den Nägeln. Die widerrechtliche Nutzung von Wohnraum durch Ferienwohnungsvermietungen und die überteuerten Mietpreise für Sylter, was zur Inselflucht führt. Dieses Thema ist auch sehr präsent im Wahlkampf. 6 Kandidaten kämpfen um das Amt der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters. Hier mal eine Übersicht. Am Start sind 4 Männer und 2 Frauen. Nils Brinkmann ist dabei, 57, parteilos, er ist auf Sylt aufgewachsen, arbeitet als Medienwissenschaftler und lebte zuletzt in Berlin. Er ist der Wahlvorschlag der Grünen und der SPD. Auch im Start Markus Giebner, 59 Jahre alt, er ist Mitglied der Partei Die Insulaner und ist gebürtiger Sylter und arbeitet als Softwareentwickler. Außerdem dabei Tina Haltermann, sie ist 46, sie ist parteilos, lebt seit 20 Jahren auf Sylt und arbeitet als leitende Verwaltungsbeamtin des Amtes Landschaft Sylt. Sie ist der Wahlvorschlag der CDU. Nun blicken wir zu Melf Hansen, er ist parteilos Kneipenwirt, ist gebürtiger Sylter in 5. Generation und betreibt seit 10 Jahren den Irish Pub in Westerland. Er tritt als Unabhängiger an. Außerdem dabei Jens-Peter Meckel, 71, parteilos, ist Hamburger Jurist und lebt seit 15 Jahren auf Sylt. Meckel ist Präsident des Bridge Club Sylt und Aufsichtsratschef eines Golfclubs auf Sylt. Er tritt als Unabhängiger an. Und hier kommt die 2. Frau, Gabriele Schneider. Sie ist 63, sie ist parteilos und lebt seit über 30 Jahren auf Sylt und hat viele Jahre ein Hotel auf der Insel geführt. Sie tritt als Unabhängige an. 12.153 Wahlberechtigte der Gemeinde Sylt mit Westerland, Rantum, Keitum, Morsum, Munkmarsch, Achsum und Tinnum haben am Sonntag die Wahl. Sollte es am Sonntag keine absolute Mehrheit für einen Kandidaten oder eine Kandidatin geben, findet am 6. April eine Stichwahl statt. Was bei der Wahl anders ist, das lest ihr auf saz.de. Was noch in Schleswig-Holstein wichtig ist, darauf schauen wir jetzt. Markus H. war über viele Jahre einer der prominentesten Musiker im schleswig-holsteinischen Sinfonieorchester in Flensburg. Als Konzertmeister spielte er die erste Geige. Inzwischen sitzt der heute 64-Jährige im Gefängnis und wird es wohl so schnell nicht verlassen. Nach wie vor ist nämlich nicht geklärt, hat er im September 2022 versucht, 2 Kollegen im Bus auf der Rückfahrt von einem Auftritt in Itzehoe mit Rattengift in einem Knoblauchdip zu töten? Vor Gericht muss sich Markus H. nicht in Flensburg verantworten, sondern in Hannover. Denn die Ermittlungen gegen ihn kamen ins Rollen, nachdem seine 93-jährige an Demenz erkrankte Mutter, die in Hannover lebte, vergiftet wurde, mit derselben Substanz, die auch bei den Orchestermusikern nachgewiesen wurde. Alle 3 wurden rechtzeitig medizinisch behandelt und überlebten. In einem ersten Gerichtsprozess sah das Landgericht Hannover die Mordabsicht im Fall der Mutter als erwiesen an. Im Fall der Musikerkollegen verurteilte es ihn aber lediglich wegen gefährlicher Körperverletzung. Diesen Teil des Urteils hat der Bundesgerichtshof in einer Revision inzwischen aufgehoben. Die Richter in Hannover hätten nicht überzeugend begründet, warum sie die Mordabsicht verworfen haben. Deshalb wird der Prozess nun neu aufgerollt. Der Verhandlungsauftakt ist am Dienstag. Nach dem Tod eines Zweijährigen in Wedel im Sommer 2024 hat nun am Landgericht Itzehoe die juristische Aufarbeitung begonnen. Angeklagt ist ein 31-Jähriger aus dem Raum Hamburg. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm grausamen Mord vor. Angeklagt ist der damalige Lebensgefährte der Mutter. Er habe den Jungen gequält, misshandelt und schließlich grausam getötet, so die Staatsanwaltschaft. Beim Prozessauftakt am Landgericht Itzehoe schwieg der Angeklagte gestern. Mein Kollege Jan-Melchior Bonnacker, ihr kennt ihn aus diesem Podcast, war vor Ort. Magst du uns denn mal schildern, wie das Verfahren gestartet ist?
Im Gericht wurde gestern erstmal nur die Anklage verlesen. Die lautet jetzt aber auf Mord. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 31-jährigen Angeklagten vor, den 2-jährigen in Wedel grausam getötet zu haben. Ursprünglich war mal die Rede von Totschlag, aber im Prozess ist das jetzt aufgestockt worden. Der 31-Jährige selbst hat sich dazu noch nicht geäußert, er will sich aber im Verfahren später einlassen. Das hat seine Anwältin zu Beginn jetzt bekannt gegeben.
Danke an Jan-Melchior Bonnacker. Derzeit sind bis Ende Mai noch 15 Verhandlungstage angesetzt. Der Prozess wird am 26. März um 11 Uhr in Itzehoe fortgesetzt. Eine Dating-App in Oldschool. So könnte man eine ganz besondere Eiche beschreiben. Hier hören wir den Förster, Jörn Siemens, einmal selbst. Es ist die sogenannte Bräutigams-Eiche bei Eutin, die als Briefkasten für Liebesbriefe dient.
Ja, die Bräutigams-Eiche ist ein über 500 Jahre alter Baum mit einem Durchmesser von 1,79 Meter. Und das Besondere daran ist, dass das der einzige Baum in Deutschland ist, der eine Postadresse hat, an den aktiv Briefe geschickt werden, mehrere in der Woche. Und die kommen aus aller Welt, nicht nur aus Deutschland. Das heißt, die Bedeutung und die Bekanntheit dieses Baumes ist schon relativ groß.
Die Geschichte vom Baum als Ehestifter kommt nicht von ungefähr, sondern beruht auf einer wahren Geschichte, die wie die meisten Märchen mit einem Happy End endet. Kleine Geschichtsstunde. Die Tochter des Dodauer Försters und der Sohn eines Schokoladenfabrikanten aus Leipzig liebten sich. Ihre Eltern waren allerdings gegen die Verbindung. Und so schrieb sich das Paar heimlich Briefe, die sie in einem Astloch der Eiche deponierten. Letztendlich konnten die Eltern umgestimmt werden und die Verliebten heirateten 1891. Natürlich unter ihrem Baum. Heute kommen Briefe und Postkarten aus aller Welt, aus Michigan und Chicago, aus den USA, aber auch aus England und Kanada. Das Briefgeheimnis gelte bei den Briefen im Baum übrigens nicht. Viele werden vor Ort gelesen. Einige auch mitgenommen und von zu Hause aus beantwortet. Die Adresse ist übrigens Bräutigams Eiche, Dodauer Forst in 23701 Eutin. Das war's für heute. Die nächste Folge gibt's am Montag, das ist der 17. März und sie gibt's natürlich um 5.30 Uhr. Alle Themen gibt's zum Nachlesen auf saz.de und auch zum kostenlos Anhören. Einfach auf saz.de/newspodcast klicken. Habt einen guten Start ins Wochenende.